Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer das Ganze in Zusammenarbeit mit dieautoseiten.de. Erzähle ich aber gleich am Ende nochmal was zu. Für die heutige Folge bewegen wir uns nach Wolfsburg und zwar in die Autostadt. Und in der Autostadt, da gibt es ein ganz tolles Museum, das heißt Zeithaus. Und in dieses Zeithaus gehen wir mit einem echten Experten. Neugierig? Okay, dann bleibt dran. Jetzt aber erstmal Türen auf und ab ins Zeithaus. Das Zeithaus ist eben halt ein Museum mit ganz, ganz vielen tollen, sehr sehenswerten Autos, die wirklich alle toll aussehen. Und wenn es ums Thema Aussehen geht, dann gibt es einen, der sich ganz gut damit auskennt. War schon ein paar Mal hier bei uns in der Show. Das ist Albert Kirzinger. Der ist dafür verantwortlich, so wie die Bullis aussehen, dass sie so aussehen. Albert, wir beide hier im Zeithaus und wir stehen vor einem Bulli.
Ja, einem Bulli Sinalco. Und eins muss man vielleicht nochmal ergänzen, es ist immer gut ins Zeithaus zu kommen, weil es stehen hier immer andere Fahrzeuge. Also es ist für mich auch spannend, dass ich immer wieder herkomme und mich inspirieren lasse.
Machst du das wirklich? Bist du öfter
hier? Ja, ich komme wirklich hierher. Es ist ja nicht so, dass es eine statische Ausstellung ist, sondern es gibt immer wieder unterschiedliche Exponate. Das macht das spannend.
Also ich höre daraus, du hast für die Autostadt die Jahreskarte.
Habe ich natürlich, selbstverständlich.
Ja. Sehr schön. So komm.
Sinalco, der jetzt hier steht, das ist wieder ein ganz besonderes Exemplar.
Erzähl mal, also ich kann auch eine Geschichte erzählen, aber warum ist es für dich ein besonderes Auto? Es ist grau, es ist rot, es ist gelb. Rot und gelb, das waren 1950, wie der Bulli auch, die Farben von Sinalco. Das war ein Erfrischungsgetränk, was damals total in war.
Ja, damit sind wir aufgewachsen, oder? Du auch.
Also ich eher so in den 70er Jahren, aber da gab es das auch noch, es war auch sehr trendig. Da hat man aber dann schon überlegt, trinkst du Fanta oder trinkst du Sinalco? Wie war es bei dir?
Sinalco.
Warum?
Weil das für mich das Original war. Nee, aber wenn man jetzt hier das Auto sieht, trinkst Sinalco. Also es ist so zeitgemäß, das beamt mich richtig in diese Zeit zurück. Und was also wirklich wunderschön ist, die Farben hast du gerade beschrieben, aber die unterstützen auch die Form. Ja, an der Bulli-Linie ist das Rot.
Das ist so diese Linie unterhalb der Fenster, die von vorne nach hinten geht, ne?
Genau, den Begriff Bulli-Linie habe ich eingeführt, weil das einfach der Bulli über alle Generationen geprägt hat. Das ist die Linie, an der das Greenhouse, die Fenster angehangen sind. Ab da, das ist jetzt ein T1, aber ab T2 haben wir eine Schiebetür. Dann ist die Schiebetürschiene integriert in diese Bulli-Linie. Die gliedert diese Proportion oben, unten, diesen Körper. Wenn es ein Zweifarbmodell ist, gliedert es den Körper. Die läuft einmal um das Auto herum, trägt die Augen des Fahrzeugs, trägt das Gesicht des Fahrzeugs. Das ist alles typisch Bulli in allen 75 Jahren. Und das siehst du hier an einem Auto wunderbar, wie alle 75 Jahre auch.
Wir haben ja auch den 75-jährigen Geburtstag des Bulli. Du hast eben gesagt, diese Linie ist typisch. Das heißt, in den nächsten 75 Jahren wird diese Linie auch beim Bulli bleiben.
Ja, also die Bulli-Linie ist wirklich ein Charaktermerkmal des Bullis. Und wir werden in die Zukunft führen. Wir werden sie sicher neu interpretieren. Haben wir jetzt bei dem neuen Transporter, den wir jetzt dieses Jahr in den Markt einführen, auch gemacht. Unterhalb der Bulli-Linie hat er einen richtig muskulösen Körper. Ja. Aber die Bulli-Linie funktioniert, egal ob alt oder jung. Es funktioniert einfach.
Alt oder jung? Jetzt komme ich mal ein bisschen zurück auf meine Jugend. Wir haben eben über Sinalco gesprochen. Weißt du, woher die Sinalco eigentlich ursprünglich kommt?
Jetzt schieß los.
Du weißt es nicht?
Jetzt schieß los.
Detmold, da wo ich wegkomme.
Ja, ich habe es mir gedacht. Ich habe gesagt, das ist aus deiner Jugend.
Ja, genau. Also wirklich zu meiner Jugend fuhren diese Autos auch noch bei uns regelmäßig rum. Es gab auch damals das Werk noch in Detmold. Die sind jetzt inzwischen nicht mehr dort. Es gibt aber noch eine Sinalco-Straße. Aber der Bulli steht da nicht mehr.
Der Bulli steht da nicht mehr.
Nee. Müssten wir mal ändern.
Hier ein Zeithaus.
Ja, eben. Darum. Also haben wir uns jetzt an diesem Bulli getroffen. Aber wir wollten uns im Zeithaus immer ein bisschen so um das Thema Design kümmern. Schon allein, als wir hier reingekommen sind, ich habe deine Augen gesehen. Du strahlst, wenn du hier reinkommst und die alten Autos siehst, ne?
Ja, du siehst es immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Du siehst es in unterschiedlichen Zusammenhängen. In der Natur einen Bulli zu sehen, ist immer wieder ein neues Erlebnis.
Ja. Wollen wir mal ein bisschen durchs Zeithaus gehen? Wollen wir mal gucken, was hier einer deiner Lieblinge ist?
Das machen wir. Wobei das hier schon nicht schlecht ist mit dem Sinalco. Ja, aber meine Frage, wenn du wirklich so ein Sinalco-Nerd bist, wie viele Flaschen Sinalco muss ich jetzt im Gegenwert zu diesem Fahrzeug haben?
Oh, jetzt hast du mich aber erwischt. Weiß ich, also zu diesem, der ist von 1950, ich würde mal sagen, das ist doch nahezu unbezahlbar, oder?
Ja, erstmal kann man ja eh nicht kaufen, also unbezahlbar. Aber hier sind wir schon bei einer ordentlichen Summe, definitiv. Ja. Können sich anderen Ferrari vielleicht dafür kaufen.
So, wir sind jetzt ein paar Meter weitergegangen. Wir sind gar nicht so weit gegangen. Und zwar hast du gesagt, hier halt an dem Porsche erstmal stehen bleiben. Ein brauner Porsche 911 steht vor uns.
911 S, ja, genau. Man glaubt es ja gar nicht, wie die Geschichte manchmal schöne Korrelationen hat. Mit dem Bulli haben wir die längste Automobilgeschichte. Der 911er, der hat auch sofort dann angeschlossen. Aber hier stehen wir auch vor einer Skizze von einem 911er, so eine Querschnittskizze, so wie sie vom Bulli vorher auch existiert hat. Man sieht, dass einfache Ideen sich unglaublich lange tragen können, ja, unglaublich zeitlos sind. Und hier sieht man einfach das schöne Package, sehr, sehr optimiert und dann in eine aerodynamische Symbiose mit dem technischen Package, mit dem Motor hinten verschmolzen sind.
Was ist für den 911er typisch? Ich würde sagen, die Kotflügel mit den Scheinwerfern.
Naja, sicherlich haben sich die rauskristallisiert, aber erstmal ist es ja grundsätzlich die Proportion mit der, man könnte jetzt sagen, landläufig mit einer Tropfenform. Ja, das ist Aerodynamik pur, so wie man selbst einem kleinen Kind erklären kann. Und diese Idee ist eigentlich das Kernmerkmal.
Komm, wir gehen mal weiter. Wir stoppen an einem Bugatti. Da hast du eben auch schon ganz große Augen gekriegt, als wir in diese Richtung gegangen sind. Der ist auch braun-metallic-farben.
Ja, ein Bugatti 57 SC Atlantic.
Aus dem Baujahr 38 und damals schon eine Metallic-Lackierung?
Eine Metallic-Lackierung, sicherlich damals sehr, sehr aufwendig und exklusiv, so wie das ganze Auto. Und der Bugatti war einfach ein großer Künstler, der stammt ja aus einer Künstlerfamilie. Und für ihn war das Kunstobjekt überhaupt, war das Automobil. Und was man in dem Fahrzeug einfach sehen kann, ist, dass er diesen künstlerischen Anspruch mit Automobiltechnik zusammengebracht hat, aber auch mit Handarbeit. Die Handarbeit war so exklusiv, man sieht das hier an diesen Nieten, die das ganze Fahrzeugthema umspannen. Das sieht aus wie so ein Nadelschleifenanzug. Wenn man sieht jetzt vom Kotflügel diese Schalen, die aber einmal rumlaufen und dann in diese Mittellinie wie kein anderes Fahrzeug, ja, alles ganz präzise per Hand vernietet und trotzdem diese Tropfenform, die mittlere Finne mit den Nieten, das ist quasi wie so ein Leitwerk von einem Flugzeug, das quasi nochmal diese Geschwindigkeit auch mitbringt. Also kommen viele Faktoren zusammen.
Meinst du, das war wirklich aus designtechnischen Gründen oder hat man damals nicht die Möglichkeit gehabt, so große Teile so in dieser Art und Weise zu formen, dass man die in zwei Teile gemacht hat und dann eben zusammengenietet hat?
Ja, also der hatte Ästhetik und Funktion zusammengebracht und der hat natürlich auch technische Vorteile hier gehabt. Bugatti steht ja einerseits für puren Luxus, trotzdem für Wahnsinnstechnik, für wahnsinnige Maschinen, für Leichtbau aber auch gleichzeitig mit der Vereinigung von Luxus und sicherlich hat er hier einen Fertigungsgrund mit Leichtbau und mit dieser Manufaktur zusammengebracht in einer Funktion.
Wir haben es eben gesagt, der ist von 1938. Ich habe gerade mal drauf geguckt. Das Auto war damals 200 km/h schnell. Das muss ja ungefähr so gewesen sein, wie wenn wir heute ein Auto haben, was 400 km/h schnell ist.
Aber dramatisch mit nur 1500 Kilo, mit 200 PS, mit einer 3,2 Liter Maschine. Das ist der Hammer, ja.
Es ist schon ein technisches Kunstwerk, aber auch ein optisches.
Ja. Und wenn man die Skulpturen sieht, der hat ja auch begnadete Skulpturen gemacht. Also hier verstehst du dann Technik, Hightech zusammenbringen mit Kunst. Das ist Automobildesign in reinster Form.
Muss man unbedingt gesehen haben. Wie gesagt, ne, wir sind im Zeithaus unterwegs, in der Autostadt. Kannst du dir hier angucken, solltest du dir auf jeden Fall angucken. Was haben wir noch? Wir gehen mal ein Stück weiter. Da vorne steht auch ein braunes Auto. Dieses Mal handelt es sich um einen Renault. Kenne ich noch aus meiner Jugend, ein R16. Ich glaube, der kriegt auch ein Revival. Irgendwas habe ich da gehört. Also auch so ein ikonisches Auto.
Ja, Versuche hat es mir immer wieder gegeben. Also ich glaube, die machen jetzt alles richtig mit dem R4 gerade, mit dem elektrischen. Man spielt natürlich ein bisschen mit der Automobilgeschichte, indem man Menschen anspricht, die sich noch erinnern können, weil sonst funktioniert das ja nicht mehr. Hier steht er, weil er wirklich Massen mobilisiert hat, der R16. Und der hatte auch diese signifikante Sicke an der Seite. Auch ein schön proportioniertes Fahrzeug.
Also ungefähr damals zu seiner Zeit das, was später der Passat war, ne? Also ein Auto, wo wirklich Familien mit mobil gemacht wurden.
Ja, könnte man vielleicht sagen. Ja. Das war sicher der französische Konterfei. Ja. Genau.
Wir drehen uns mal um. Da steht ein Audi A2. Ich kann nur ein bisschen was dazu erzählen, dass dieses Auto auf den Markt kam. Habe ich bei einem VW- und Audi-Händler gearbeitet. Und die haben einen Nervenzusammenbruch gekriegt, als sie gehört haben, das Auto ist aus Aluminium und man braucht einen kompletten Werkzeugsatz, Richtwinkelsatz und alles sowas für so ein kleines Auto.
Also ich war in der Zeit bei Audi und ich habe an dem Fahrzeug mitgearbeitet.
Du warst das?
Ich habe nie mitgearbeitet, ja, ich durfte mitarbeiten, es waren wirklich historische Zeiten und war ein unglaublich motivierendes Projekt. Ein Kollege Peter Schreier, der dann auch VW-Chefdesigner war und später auch Kia und Hyundai, sogar in den Vorstand aufgerückt ist. Wir waren damals im Team, er war mein Chef, ja. Und das hat total Spaß gemacht, weil wir eine Messlatte nochmal hochgelegt haben. Wir haben gesagt, diese Vorsprung durch Technik definieren wir nochmal. über alles, von was du gesagt hast, vom Aluminium bis hin zum Design neu. Das ist ein unglaublich raumorientiertes Fahrzeug gewesen, hat einen wahnsinns CW-Wert gehabt oder hat er immer noch. Gab er ja dann auch die 3-Liter-Variante davon.
Das war jetzt nicht 3-Liter Hubraum.
3-Liter Verbrauch, genau. Und trotz einem super sicherem Auto mit einem Spaceframe, trotzdem wahnsinns Verbräuche, super wendig, super stadttauglich und ein sehr, sehr zeitloses, ja, produktartiges Design. Ich finde, den kann man immer noch sehr, sehr gut anschauen.
Genau das ist es. Der wirkt zeitlos. Weißt du, von wann er ist? Ich habe das Schild gerade nicht im Auge. Wann ist er rausgekommen? Wann hast du ihn fertig gehabt?
Ja, ich war nicht alleine, aber ich habe in den, ich glaube, 97 habe ich noch dran gearbeitet. Also müsste kurz danach, ich habe es vergessen, müsste irgendwann die Straße gesehen haben.
Wir gucken mal hier auf den Waschzettel. Oh, 2005.
Oh Mann, ja, da sieht man, dass die Designer immer ein bisschen voraus sind. Also tatsächlich haben wir 97 dran gearbeitet, ja. Nee, hier steht 99. Der Wagen ist von 2005. Ah, okay. Habe ich gut geschätzt.
Du bist gut.
Ja, meine Geschichte.
Ich staune darüber, weil du sagst ja mal, ich lebe so weit in der Zukunft. Auch wenn man das Auto heute so sieht. Gut, er hat super kleine Räder jetzt im Vergleich zu heutigen Autos. Aber die Form ist jetzt zeitlos. Also hinten mit einem Spoiler, eine geteilte Heckscheibe, finde ich immer cool. Es gibt, glaube ich, kaum Autos, die noch solche Design-Merkmale haben.
Wenn du den auf der Straße siehst, der wird sich wirklich gut einfügen. Immer noch. Manchmal sieht man da noch welche. Ja, die sind auch begehrt.
Ich wollte gerade sagen.
Varianten sind echt begehrt. Rosten tut er nicht. Ja, kann er auch nicht. Dann dieses coole Glasheck mit dieser aufwendigen Produktion von dieser mehrdimensionalen Scheibe.
Warum hat man das gemacht? Das kannst du ja jetzt aus erster Hand uns mal erklären.
Naja gut, erstmal wollte man mit der Aerodynamik hinten runterziehen. So, jetzt hast du vorne, wenn du sitzt, wolltest du ein menschorientiertes Greenhouse haben. Also du solltest überall hinausgucken können. Es sollte ein luftiges Raumgefühl sein, obwohl es ein sehr, sehr kompaktes Fahrzeug ist. Und dann, wenn man nach hinten schaut, ganz praktisch, sollte man den Verkehr noch sehen. Also muss man eine Scheibe um die Ecke ziehen, hinten runter, trotz der Tropfenform. Und mittig, der Spoiler ist so angeordnet, dass er genau im Sichtstrahl ist. Und der stört nicht.
Ja. Und damals gab es ja auch noch keine Rückfahrkameras.
Die brauchte man damals nicht.
Wenn ich jetzt mal so reingucke, vorne relativ schmale A-Säulen, das ist wirklich ein sehr, sehr umsichtiges Auto gewesen.
Ja, super, wie ein kleiner Bulli fast an der Stelle. Ja. Nee, man brauchte wirklich keine Kameras, weil die Fahrzeuge extrem übersichtlich waren. Da, wo man gesehen hat, da guckt man raus, da war das Fahrzeug auch zu Ende hier. Wir stehen ja gerade am Heck.
Ich kann auch noch eine Geschichte, also ein Erlebnis dazu erzählen, wenn wir schon mal miteinander so plaudern. Ich kann mich daran erinnern, dass wir Anfang der 2000er Jahre bei der DTM in einem Media-Shuttle immer vom Parkplatz zur Rennstrecke geschattelt wurden. Da war es so, dass also Mercedes irgendwie mit einer V-Klasse dabei war. Irgendwie kam Audi mit so einem A2 vorgefahren und hat gesagt, was? Da mit zwei Leuten drin sitzen, wie soll das denn gehen? Ja, wir haben hinten die Türen aufgemacht, haben uns reingesetzt und gesagt, sitzt du besser als in der V-Klasse? Also das war eigentlich ohne Scheiß, das war eigentlich das beliebtere Media-Shuttle, weil man einfach bequemer saß.
Naja, und dann hat er noch die Heckscheibe, wie sie da oben ins Dach hineinläuft. Das ist ja sagenhaft, das hat ja fast was Panoramaglas-mäßiges. Ja. Also er hat ein tolles Raumgefühl, obwohl er in Wirklichkeit brutal runterzieht wegen der Aerodynamik. Ja. Das macht eben dieses große Greenhouse aus.
Ein Auto, was seiner Zeit weit voraus war.
Würde ich schon sagen, ja. Es wäre eigentlich spannend, sowas wieder mal zu haben. Ja. So ein
vielleicht wäre das was für so einen kleinen Bulli, so einen Mini-Bulli.
Ja, da würde man schon noch mal einen Schritt weitergehen. Da würde man den Raum noch mal bis ins Extreme ziehen. Ja, es gibt Ideen.
Ja. Ja, okay, wir reden dann mal in 10 Jahren drüber oder so. So, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter runter, da gibt es noch mehr Autos. Wir sind unterwegs in der nächsten Etage hier im Zeithaus in der Autostadt in Wolfsburg. Und wir sind angekommen an einem roten Auto, an dem habe ich schon ein paar Mal gestanden, aber ich stehe auch öfter mal an dem Auto in Blau. Es ist ein Golf Country und weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal verraten habe. Ich habe noch einen.
Okay, dann muss ich dich jetzt interviewen, weil dann kannst du mehr erzählen als ich.
Ja los, frag mal, vielleicht kann ich ein bisschen was erzählen. 7200 und ein paar kaputte sind gebaut.
Genau, und sind extrem begehrt.
Ja, also mir wollte man mehrfach auch schon meinen abkaufen, gibt's aber nicht.
Genau, also auch Richtung unbezahlbar sozusagen, oder?
Für dich zumindest.
Für mich ja. Ich weiß, heute kriegst du tatsächlich den Neupreis wieder für das Auto, weil er so selten ist. Nach 10 Jahren wollte ich ihn mal verkaufen, da wollte man mir kein Geld für geben und dann habe ich gesagt, gut, dann stelle ich ihn weg. Heute sage ich zum Glück. Auch ein Auto, wir haben es eben beim A2 gesagt, seiner Zeit weit voraus. Das war ja ein SUV, was es so in dieser Form noch gar nicht gab.
Ja, ich mag das Wort SUV grundsätzlich nicht, aber vielleicht ein anderes Thema. Aber was macht das designmäßig speziell? Was würdest du sagen?
Also ich fand es, diese Robustheit, der hat so einen Frontbügel, der hat hinten Trittbretter, der hat vom GTI diese Verbreiterungen dran, für damalige Zeit mit 15 Zoll relativ große Räder. Also ich fand dieses Robuste ganz gut, es ist ein Allrad und ich habe damals gesagt, da kommst du eigentlich mit hin, wo vier Räder hinkommen und er hat alle Vor- oder Nachteile eines VW Golf.
Genau, der Golf ist ja ein zeitloses Fahrzeug, ein zeitloses Stück Automobilgeschichte und in der Form, wie er hier steht, in Kombination mit dem Allrad macht er einfach exakt das, was er machen will, zeigt er auch. Er zeigt quasi diesen sehr, sehr zurückhaltende Design, zeitgemäß aus dieser Zeit. Mhm. Und dann sehr, sehr offensichtlich, ich kann Allrad, ich muss das auch nicht irgendwie designmäßig ausdrücken, sondern ich zeige die Funktion genauso, ich kombiniere das einfach. Und das funktioniert hier, weil es eine nette Proportion ergibt. Mit den Rädern hier, mit dem höhergestellten, mit den ausgestellten Radläufen, die nicht aus Spaß ausgestellt sind, weil man irgendwie mehr Potenz zeigen will, sondern weil es eben für einen Steinschlag braucht. Also das ist eine hervorragende, ganz nüchterne Kombinatorik, die super funktioniert. Und das macht ihn zur Ikone.
Also eigentlich typisch Volkswagen, ne?
Typisch Grundwert Volkswagen, definitiv, ja. Hm?
Wir gehen mal weiter. Golf Cabrio, hast du eins gehabt?
Nee, ich habe keins gehabt.
Ich habe auch nie eins gehabt. Ich habe das Ding geliebt, Erdbeerkörbchen liebevoll genannt. Da gab es ja auch alle möglichen, gerade beim Thema Design, tollen Sondermodelle, Etienne Aigner und ach, was weiß ich nicht alles.
Ja, und das ist ein Cabrio, das will nicht irgendwas sein, sondern das ist einfach, ich will freie Luft und ich habe einen Golf. Ja, das ist einfach cool. Ja, das ist, will nicht Sportwagen sein, das will nicht irgendwie hip sein, sondern es ist einfach ganz nackt, so wie der Synchro vielleicht. Funktion, Freiheit genießen und ein demokratisches Fahrzeug im Golf. Das finde ich eine tolle Kombinatorik. Ist ja auch cool, dass es hier nebeneinander steht im Zeithaus hier.
Muss man gesehen haben, also kann ich nur sagen, wenn du noch nicht hier warst, komm her. Wir gucken uns mal gerade um. Ich sehe ein grünes Auto, ein Citroën DS19. Man könnte meinen, der ist tiefer gelegt, aber ist er nicht.
Du hast eine tolle Sammlung hier dir erdacht.
Du, ich bin hier einfach nur mal durchgegangen, was mir so aufgefallen ist.
DS, eine Göttin. Und warum ist es eine Göttin? Weil sie einfach auch vieles zusammenbringt. Wir haben heute was gehört über Aerodynamik. Ja. Das war ja damals ein Raumschiff. Also am liebsten mochte ich damals die Skizzen und die Darstellungen, mit denen auch Werbung gemacht wurde, wo man das Fahrzeug gar nicht von oben gesehen hat, gar nicht aus Straßenperspektive, sondern von unten. Gibt's wunderschöne Darstellungen mit voll verkleideten Boden und dann wirkt das wirklich wie ein Raumschiff. Und das war in dieser Zeit, das war wie von einem anderen Stern das Ding. Ja. Also auch wieder Aerodynamik pur, aber dieses Zusammenziehen, die Proportionen, den Charakter, den du vorne hast mit der breiten Spur, hinten mit der schlanken Spur, dann sogar die Finne, die oben aus dem Dach die Verlängerung bietet, die dir dann Rücklichter bzw. Blinker zeigt.
Das sieht ja wirklich so space-mäßig aus. Ne?
Es ist eine Antwort auf den Weltraum.
War das der Zeitgeist, wenn man hinter dem Auto steht? Das sieht ja schon so ein bisschen aus, so wie ein Raumschiff.
Nochmal, wenn du dann die Darstellung, die, wo sie Werbung gemacht haben, die hatte gar keine Räder. Ja? Also war wirklich ein Blick von unten schräg unten auf das Fahrzeug, wo du die ganze Form voll verkleidet gesehen hast, ohne Räder. Da waren ganz tolle Design-Darstellungen. Ja? Aber die haben diese Idee einfach wahnsinnig transportiert.
Also ein Auto, was auch damals auf dich schon Eindruck gemacht hat.
Voll. Den wir hier sehen, das ist sogar eine spätere Variante gewesen, ist gar nicht der allererste, aber auch sehr, sehr speziell und 56, muss man mal hier nachlesen, ich habe vergessen, wann der erste kam, aber den haben sie dann auch zeitgemäß gehalten, 55 und der ist von 56, also ein Jahr später.
Oh, guck mal, Neupreis 12.350 D-Mark.
Das war schon Geld.
Das war damals also schon ein halbes Vermögen.
Ja, der war ja auch technisch der Hammer mit dem Luftfahrwerk und alles. Also das war wirklich Gleiten wie mit einem Raumschiff. Also die Form hat da auch zur Funktion gepasst. Und so ist aber einen extrem ästhetischen Anspruch. Allein die verkleideten Räder hinten, die das einfach dieses Gleiten nochmal stilistisch transportieren. Ja, Wahnsinn.
Da hat sich der Designer was Tolles überlegt. Jetzt überlege ich mir gerade, was passiert denn eigentlich, wenn ich mit dem Auto liegen bleibe und muss mal den Reifen wechseln? Muss ich Kotflügel abbauen?
Ja, lässt dir jemand kommen, du denkst zu praktisch.
So, wir sind jetzt eine Etage tiefer gefahren und wir sind rausgekommen bei einem Auto, ich glaube, was man auf den Straßen heute ganz, ganz selten noch sieht, heißt Volkswagen XL1. Albert, du bist gleich losgestürmt und hast gesagt, ah, da ist er.
Ja, weil wir gerade eben an dem Audi A2 waren und der ist ja eng verwandt mit dem Lupo 3 Liter, das war ein Audi A2 3 Liter. So, und der XL1 ist natürlich nochmal die Verkörperung gewesen, dass es auch mit 1 Liter Verbrauch geht, was damals technisch eine extreme Herausforderung war. Und was wir hier sehen, ist der XL1, das war quasi der breitere, L1, mit dem man auch zu zweit und sogar mit Einschränkungen zu dritt auch sitzen konnte, hinten, wenn man den Sitz nach vorne gemacht hat. Ich habe im MINT-Höher habe ich das Lenkrad gemacht und so die Bedienlogik.
Echt, hast du an dem Auto mitgearbeitet?
Ja, ich habe genauso mitgearbeitet. Es war ein typisches Pierch-Projekt, wo man einfach Höchstleistungen in allen Belangen bringen musste. Da war einfach der Anspruch genau an der richtigen Stelle.
Also Hightech-technisch, aber auch designmäßig Hightech.
Man sieht ja, dass das Auto eine Wahnsinnsästhetik hat, eine wahnsinnig aerodynamische Form, die die Kollegen dann, das war das Designstudio Potsdam, das das extra gemacht hat, in eine sehr, sehr futuristische Form damals gegossen haben. Und das ist immer noch ein cooles Auto, oder? Das sind auch unbezahlbar, die Dinger. Ne?
Ich weiß, es gibt noch ganz wenige davon.
Ja, ja. Man hätte eigentlich zuschlagen sollen, Mensch.
Aber die waren damals so teuer. Ja, heute sind sie noch teurer.
Ja, das stimmt. Ist auch klar. Es ist wie der Citroën DS, den wir gerade gesehen haben. Der hat so viele Elemente, die so sich von der Masse absetzen, wie die verkleiderten Hinterräder, die wir gerade schon geguckt haben. Also die Proportion ist durchaus verwandt, auch wenn das Fahrzeug völlig anders ist. Also du hast vorne eine breite Spur, hinten eine schlanke Spur, weil auch nicht nur die Dachlinie Aerodynamik ist, sondern auch die Form von einer Draufsicht, also der Grundzug des ganzen Fahrzeugs zieht nach hinten ein, um eben der Tropfenform wieder nahe zu kommen. Ja, ein ganz extremes Design ist das.
Ich vermute mal, dass ihr damals auch relativ lange gebraucht haben, bis dieses Auto so fertig war, oder?
Nee, tatsächlich waren das echte Spurtprojekte. Also da haben sich einfach Wissende zusammengetan. Da wurden extra Projektgruppen gegründet und dann wurden wirklich die Spezialisten für die einzelnen Bauteilgruppen, für das Gesamtkonzept, die wurden sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Ich war damals zuständig für Sitze, für Lenkräder, für Schaltknäufe, für alles, mit dem der Kunde in Kontakt tritt im Interieur. Und dort ging es auch um extremen Leichtbau. Also das ist ein Kevlar-Schalensitz, der trotzdem komfortabel sein sollte, der einen extrem niedrigen Schwerpunkt hat, dieses Fahrzeug. Deswegen sitzt man auch sehr, sehr tief, weil Querschnittsfläche natürlich dem Ziel, einen 2- bis 3-Sitzer aerodynamisch zu erreichen, ist Querschnittsfläche ein Schlüssel zum Erfolg, nicht nur der CW-Wert.
Du hast eben gesagt, Kevlar-Sitze, also Kohlefasersitze, das gibt es ja heute in Rennwagen auch. Also das ist ja dann schon ein Wahnsinnsschritt nach vorne gewesen.
Es war natürlich ein Anspruch, extreme, aufwendige Technik in so ein Fahrzeug zu bringen und auch, es war auch eine Kostenfrage. Ne? Das Fahrzeug war damals nicht günstig. Jetzt hätte man es trotzdem kaufen sollen, aber heute ist er teuer. Ja, heute ist er richtig teuer.
Ich versuche gerade mal das Preisschild zu finden. Und was kostet denn? Kann das sein? 111.000 Euro?
Ach doch, das kommt schon hin. Ich hätte jetzt 100 geschätzt, aber 111 kommt hin. Dann wirst du aber heute nicht für 111.000 Euro bekommen. Ja? Glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht in dem Zustand. Damals hast du mit 0 Kilometer gekriegt. Ich glaube, das wird auch nicht mehr passen.
Naja, die sind schon gehütet worden. Du kriegst sicher einen sehr, sehr guten Zustand.
Also ich weiß zum Beispiel bei der Firma Trigema, kennen wir alle aus der Werbung vom T-Shirt, da gibt es sogar 2 Fahrzeuge.
Ja, ich glaube, der hat immer einen Spaß gehabt, der Herr Krupp, an extremen Sachen auch und auch diesen Anspruch. Ja.
Die Autos gehen regelmäßig in Inspektion. Das Problem bei dem Volkswagen-Händler ist, es gibt keinen, der mit so einem Auto fahren kann oder will, sondern alle sagen immer, nee, das ist mir zu extrem und ich sehe da nichts und ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Es gibt tatsächlich einen einzigen Mitarbeiter, der dieses Auto oder diese Autos dann in die Inspektion holt.
Okay, das ist eine interessante Geschichte. Aber das ist überraschend übersichtlich für so ein extremes aerodynamisches Fahrzeug. Es ist überraschend übersichtlich. Er hat eine ganz breite Scheibe vorne. Also das wundert mich, wenn die Leute so ängstlich sind.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch eher das Preisschild. Ne? Wenn wir sagen, also damals waren es 111.000 Euro. Ich glaube, wenn du den zu Schrott fährst, erstmal, es gibt ja keinen mehr, du kriegst ja keinen Ersatz mehr.
Wahrscheinlich auch, weil es das Auto des Chefs ist. Deswegen traut sich keiner fahren.
Genau, also besser nicht kaputt machen. Daneben sehe ich gerade ein NSU Roh 80. Kann ich ein bisschen was zu erzählen? Ich habe eben schon mal gesagt, ich habe in einem Autohaus gearbeitet und der Seniorchef fuhr so einen in Weiß. Und er wollte kein anderes Auto fahren. Dann hat man ihm einen Audi 100 hingestellt. Da hat er gesagt, was soll ich denn mit diesem neumodernen Zeug? Das ist alles Quatsch. Der hier fährt viel besser. Der ist viel ruhiger. Stehen wir jetzt davor. Der ist von 1977. Albert, wie cool sieht er aus?
Naja, hat 67 die Premiere in Frankfurt gehabt. Das war halt leider seiner Zeit etwas voraus. Und leider deswegen, weil Menschen brauchen Zeit für Veränderungen. Der Mensch ist immer zu einem gewissen Maß ein Gewohnheitstier. Und der hatte das Design des Audi 100 vorweggenommen. Der hat aber auch das Design grundsätzlich von den erfolgreichen und aerodynamischen Fahrzeugen der 80er vorne weggenommen. Und das war einfach 67, war der starke Tobak. Man kann auch zu weit springen und die Menschen nehmen es nicht mit. Ja. Und das ist, glaube ich, so die Tragik an dem Roh 80.
Was würdest du an diesem Auto heute optisch verändern?
Heute optisch?
Ja. Also wenn du ihn heute auf die Straße bringen müsstest?
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es richtig ist, ein Retro-Design zu machen. da gibt es wenige Ausnahmen, wo das Sinn macht. Von dem her, du hast hier eine, ich sag mal, etwas eigenartige Proportion im Heck, wie die Achse zum Heck steht, wie es hinten zur D-Säule steht. Meandert also etwas so die Linie über den Body, aber ich will das jetzt nicht schlecht reden. Das hatte damals alles einen sehr, sehr nachvollziehbaren Grund. Die haben auch nicht diese technischen Möglichkeiten gehabt, wie wir heute. Und trotzdem hat es zu einem Fahrzeugdesign geführt, das sehr, sehr ikonografisch ist. Bloß der Punkt ist der, du musst das halt mögen. Die Leute haben es einfach damals, das war der Schritt, war zu weit, ja. Heute würdest du wahrscheinlich gucken, dass du vielleicht insgesamt nochmal harmonischer bist in der Grundform, ja, und vielleicht auch, ich sag mal, die Überhänge und den Proportionen ein bisschen kontrollieren. Ja.
Aber durchaus auch heute noch ein sehenswertes Auto.
Ja, unbedingt. Also geschenkt kriegst du ihn nicht. Also der ist auch was Besonderes. Der hat auch seinen Preis.
So, wir sind ein paar Schritte weitergegangen und wir sind bei einem himmelblauen Golf 1. Hast du einen gehabt?
Nein, ich habe keinen gehabt.
Nein, auch nicht?
Ja, aber meine ersten Meter bin ich damit gefahren. Ja.
Dein Fahrschulauto?
So ungefähr. Nee, mein Papa hatte eine Kfz-Werkstätte. Ich bin mit dem Öl aufgewachsen und mit allem, was dazugehört. Die allerersten Meter bin ich mit dem Käfer gefahren, aber dann so freier, als ich zu den Pedale runtergereicht habe, war der Golf dann auch durchaus mal auf dem Hof von einem Kunden. Und das ist halt Automobildesign. Ja.
Also du hast die ersten eigenen Meter mit einem Golf gefahren. Das erste Auto, was du selbst gefahren bist, war ein Golf 1?
Ja, es ist eine Frage, wo ich selber auf die Pedale drücken konnte. Ja. Weil ich auch hinten auf der Wiese mit dem Käfer das erste Mal, aber da war ich noch so klein, dass ich nur das Lenkrad drehen konnte.
Nee, dann gut, dann ist das erste Auto, mit dem du gefahren bist, der Golf 1. Weißt du, was es bei mir war?
Ein Käfer.
Nein, so alt bin ich auch nicht, nein.
Ja, aber war halt gebraucht, erschwinglich damals.
Nein, das erste Auto war auch auf dem Hof, man darf das jetzt sagen, dieses Autohaus gibt's nicht mehr. Ein Audi 100, Baujahr 79, 5S mit 136 PS, um die ersten Meter zu fahren.
Ja, aber auch ein großes Auto, ne?
Ja, aber er ist heilig geblieben. Ja, ich durfte eigentlich noch nicht fahren, ich war irgendwie 17, aber auf dem Hof ging das.
Ja, das macht das Spannende in der Automobilgeschichte aus, dass man einfach so diese Erinnerungen mit verknüpft, dann auch Generationen verknüpft. Gell?
Das ist ja nicht nur beim Bulli so, das ist ja tatsächlich jetzt auch beim Golf. Wobei lustigerweise, wir gucken gerade auf ein Bild von einem Fiat Panda. Was macht der Panda da?
Der hat sich echt jemand was dabei gedacht. Ich finde das sehr, sehr gut kuratiert hier. Das Auto habe ich echt geliebt. Das ist jetzt Chucharo, das ist der gleiche Designer. Das mit dem Golf, das war der Aufbruch in eine neue Zeit. Man muss sich vorstellen, dass vorher der Käfer da war. Der hat Wolfsburg die Zukunft gesichert, der Golf. Und der Panda, das ist das sehr, sehr konsequente Hochsitzkonzept, was zu seiner Zeit einfach unglaublich konsequent die Massen mobilisiert hat. Der gleiche Designer, Chucharo, ist ein Meisterwerk von ihm. Das ist Understatement im Design. Es hat auch eine komplett, so wie der Golf, eine fast produkthafte Grundarchitektur, dieses Fahrzeug. Und der Panda war halt nochmal in einer anderen, der Golf war ja höher positioniert vom Anspruch her, aber der war konsequent auch in der Herstellung, in der Produktion, auf Massenmobilität in einem anderen Segment angesetzt. Ja, der Golf in der breiten, ja, damals müsste man fast sagen, Mittelschicht hätte ich jetzt behauptet. Mhm. Ja. Und der Panda kam von unten. Und das sind Designklassiker, unglaublich. Ja. Schade, dass er nicht hier steht.
Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen. Wir gehen gleich noch mal ein bisschen weiter. Aber
auch geschlafen mit dem Auto. Also.
Im Panda?
Ja klar, der hatte damals ein revolutionäres Sitzkonzept. Du konntest die Sitze ja falten, wickeln. Alle möglichen Funktionen gab es da. Du konntest die nach hinten klappen und konntest quasi ein Doppelbett drin machen, weil du die hintere Bank dann auch nach hinten gebracht hast. Du konntest die einhängen, du konntest hinten die Bank zu einer Hängematte machen, für Kinder zum Schlafen. Das Dashboard war absolut genial. Es war auch eine Hängematte quasi, in dem du einfach die Sachen vorne reingeworfen hast. Und dann war ein kleiner Instrumententräger, der da drüber geschwebt hat. Das war in allen Dingen extrem konsequent durchdacht. Ja. Und wir schauen ja hier gerade auf das Bild vom Exter, wenn du dann zum Beispiel die Frontscheibe hier anschaust, super flach. Es war einfach eine nicht gekrümmte Frontscheibe, weil es einfach auch auf kostengünstige Mobilität aus war. Das ist sehr, sehr konsequent gewesen, dieses Fahrzeug.
Ja. Naja, der Golf auch. Also wenn wir uns den angucken, ich glaube, man erkennt ihn immer wieder und würde jetzt auch mal behaupten, jedes Kind, das sich ein bisschen für Autos interessiert, erkennt so einen Golf immer wieder. Typisch die breite C-Säule.
Naja, erstmal Hochsitzerkonzept. Damals sind viele Hersteller noch anders unterwegs gewesen. Eine aufrechte Sitzposition mit einem ordentlich proportionierten Greenhouse. Und damit meine ich, dass oben die Fensterfläche einfach deutlich höher war, als du das als kleines Kind normal bezeichnen würdest. Viele Autos haben ja eine sehr, sehr gedrungene Form an der Stelle. Ja, das zeigt schon diesen Raum, so wie wir das gerade bei dem Audi A2 diskutiert hatten. Dann eine umlaufende Linie, fast wie eine Bulli-Linie hier mit dieser Zierleiste dann noch auf der richtigen Höhe, wo man auch die Bleche dann noch getrennt hat zu der Zeit. Dann diese Dynamik, das, was du gerade erwähnt hast, über die C-Säule, die nach vorne liegt, die breit ist, die Stabilität vermittelt, die quasi den ganzen Körper von hinten tragend nach vorne aufspannt. Dann vorne die einfach konsequent abfallende Front zu diesem Greenhouse. Ja, und deswegen passt dieses Panda-Bild auch dazu, weil da auch durchaus du siehst, dass du das unterschiedlich interpretieren kannst. Also der Golf ist in seiner Linienarchitektur und Grundarchitektur ein absoluter genialer Schachzug gewesen.
Hattest du einen?
Nee, ich hatte einen Fiat Uno, auch der gleiche Designer, allerdings. Auch Hochsitzkonzept. Und ich hatte das Vergnügen, den als Uno Turbo zu fahren. Das war also auch wirklich ein Designklassiker gewesen, weil der war Understatement pur. Ja, ging aber, wenn 0 Grad draußen war, wenn der Turbolader nicht zu viel leisten musste, dann hat er da noch mehr komprimieren können. Da ging er laut Tacho 233. Das war echt heftig. Und trotzdem dieses Design Understatement, dass du einfach in dieser klaren Architektur, Massenmobilität, italienische Massenmobilität, ein ganz kleiner Spoiler am Heck für den Abtrieb. Und sonst hat er auf alles verzichtet, was damals en vogue war. Also auf alles Zierrad, Spoiler etc. War aber, ja, ein erschwinglicher kleiner Ferrari sozusagen. Ne?
Zumindest aus dem gleichen Land. Lass uns mal ein Stück weitergehen. Mal gucken, was wir noch entdecken.
Wir kommen zu einem roten Auto, was hier steht. Es ist kein Ferrari, es kommt aber aus dem gleichen Land. Und ich kann sagen, ich habe dieses Auto als Modellauto. Und das war so in meiner Jugend der Traum, mal irgendwann so ein Auto zu besitzen. Wie war das denn bei dir und welches Auto haben wir hier und warum haben so viele Jungs davon geträumt?
Ja, wir hatten ja heute schon einen DS angeschaut, den Citroën. So, wie kriege ich jetzt da die Kurve?
Andere Farbe, anderer Hersteller.
Du kommst nicht drauf. Wir hatten über ein Raumschiff gesprochen. Und wenn das kein Raumschiff ist hier, völlig anders interpretiert. Ja. Das war die Zeit, also unglaublich zeitgemäß, war die Zeit von Star Wars und sonst was. Ja. Es ist eine Maschine und sieht aus wie eine Maschine, aber das könnte auch aus dem Weltall kommen, mit den ausgestellten Lufteinlässen hier, mit der Grundform, die überhaupt nicht Automotive, der hat ja gar kein Greenhouse. Ja. Der hat dann diese hohe Schulterlinie und dann zieht er einmal quer rüber. Das sieht aus wie so ein Dreieck im Schnitt. Ja. Muss man hier für Podcast irgendwie beschreiben.
Jetzt. Ja, man muss ja einfach nur herkommen und das Auto sich angucken. Welches Auto ist es denn überhaupt?
Welches Auto haben wir hier? Ein Lamborghini? Countach. Wir sind uns wenigstens einig, dass man es Lamborghini ausspricht.
Ja, auf jeden Fall, nicht Lamborghini. Das Auto ist 1975 gebaut worden, sieht für mich heute noch total futuristisch aus.
Diese Animationsfilme, die es damals gab vom Weltraum, wenn dann so ein Raumschiff einmal an der Kamera vorbeigeflogen ist, damals noch händisch gebastelt, dann hast du überall kleine technische Details, die versucht haben, irgendwie eine Technik vorzutäuschen im Weltraum. Ja. Hier sind die technischen Details.
Lufteinlass.
Sehr, sehr expressiv angeordnet, sehr, sehr expressiv. Aber die zeigen auch richtig die Funktion und die gesamte Ästhetik. Das ist ein Raumschiff auf Rädern. Du hast hier den Lufteinlass für die Bremsbelüftung, den Lufteinlass für die Motorbelüftung, den Luftauslass von der Motorbelüftung, zentral auch nochmal. Alles Aerodynamik irgendwie. Dann die Grundform, die ja auch in der Front einem Keil entspricht, die natürlich auch Abtrieb erzeugt.
Also auch hier die Spiegel ziemlich klein. Aber ist das wirklich so? Ist das Design oder ist das Form follows Function?
Ich würde mal sagen, dass Form follows Function ja sich nicht widerspricht. Das ist natürlich Design. Bertone ist der Designer und im Nutzfahrzeugdesign sagen wir Aesthetics of Use. Ja, also wenn wir richtig Design machen und nicht bloß Styling. Und das muss man vielleicht nochmal ganz deutlich sagen. Und hier ist expressives Styling aber auch mit Design zusammengekommen, weil das Auto kann ja richtig was. Und man sieht, er versteckt die Funktionen nicht. Ja.
Wir können noch mal ein Stück weitergehen. Das geht ganz schnell, weil auch eines meiner Traumautos immer gewesen. Ich bin auch heute noch ein großer Fan von diesem Auto. Hier steht ein Knatschorange. Das ist eine etwas auffällige Farbe, die er sonst nicht hatte. Der Audi Quattro. Technisch ein ganz großer Schritt nach vorne. Ich als alter Rallye-Fan fand dieses Auto fantastisch. Ich habe ihn etliche Male auf Rallye-Pisten erlebt. Ein großartiges Erlebnis, auch schon alleine ihn zu hören. Zu sehen, da sagst du jetzt mal was zu.
Dann weißt du auch, wer der alte Regensburger war, der das Ding gefahren hat, oder?
Ja, auch Walter Röhrl, den habe ich in diesem Auto gesehen. Ja, aber ich habe auch einen Harald Demuth in diesem Auto gesehen. Jeder, der mit dem Ding unterwegs war.
Wusste schon, wie man das Ding bewegt.
Ja, das war einer der ganz wenigen, der wirklich mit jedem Auto umgehen konnte. Damals vom technischen Konzept her, mit dem Allradantrieb und dem 5-Zylinder-Turbomotor, revolutionär. Alle anderen konnten da nicht mithalten. Designmäßig?
Designmäßig genial, mit den ausgestellten Backen. Also normalerweise werden Radhäuser immer radial interpretiert. Wir wurden einfach die Backen längs, fast als würde man Aerodynamik zeigen wollen, längs ausgestellt. Und der zeigt damit einfach, ich kann Allrad, weil da geht es gar nicht um diese Potenz eines Supersportwagens, was er zweifelsohne ist, sondern einfach dieses Rausstellen, Radlaufverbreiterung, ich kann hier richtig Allrad und das vorne und hinten genauso betont, schön ausgewogen, total cool in seiner Form. Ja.
Meinst du, da haben sich die Designer wirklich die Gedanken darüber gemacht, dass sie so darstellen wollen optisch, dass es ein Allradauto ist? Nicht nur, dass da einfach dicke Räder reinpassen?
Ich war nicht dabei, aber ich würde mal sagen, dass das Ergebnis schon sehr, sehr eindeutig ist. Vielleicht musste es auch schnell gehen, vielleicht gab es ein Coupé und man hat plötzlich festgestellt, dass die Spur eine andere ist. Aber aller Spekulation, es ist einfach ein Ergebnis, es ist ein geniales Design. Ja. Und manchmal ist es im Design auch so, dass man einfach auch in hochdynamischen Projekten unterwegs ist und dann kommt es auch zu genialen Lösungen.
Und wenn wir mal reingucken, braune Velourpolster sogar.
Ja, vielleicht der Zeit entsprechend. Vielleicht war das.
Du bist jetzt nicht der Fan von?
Nee, also es kommt immer drauf an, wie der Kontext ist. Ich hätte es für das Auto originär nicht gemacht. Das hat sicher auch in anderen Ausstattungen gegeben. Ich habe mal einen Alfa 145 gefahren mit grünem Velour und außen British Racing Green. Und das war ein wunderschönes Auto. Das war schön alles Ton in Ton. Und ja, war auch zeitgemäß. Ja.
Lass mich raten, grünes Lenker noch?
Nee, das nicht.
Es gab mal ein Audi Cabrio, also auf dem alten Audi 80 basierend, in einer Color Edition. Und das Auto war außen grün, knatschgrün, innen drin auf den Sitzen auch und auch das Lenkrad.
Okay, hätte jetzt so nicht auf dem Schirm gehabt.
Wir gehen mal ein Stück weiter. So, jetzt sind wir eine Etage tiefer und eigentlich schon am Ende unseres Rundgangs. Und vor uns steht ein blauer
T1 Eika, eine Einzelkabine mit einer Pritsche. Das Schöne an dem Fahrzeug ist, dass es nicht eine Pritsche ist, wie wir sie heute kennen, dass man einfach vorne einen Art Zugkopf hat, sondern eine komplett geschlossene Karosserie, die nach oben hin geöffnet ist. Und nicht quasi nach hinten zerfranst ist, wie manche Pritschen heutzutage sind. Also ein schönes, in sich geschlossenes Fahrzeug mit einer offenen Bühne sozusagen hinten. Einen wunderschönen proportioniert auch. T1, der Beginn unserer großen Geschichte. Ich habe es heute ja schon bei unserem 75-jährigen Jubiläum erklärt. Ja. Mit dem T0, nenne ich den, hat es begonnen, mit unserem Plattenwagen. Und die Pritsche hier, das ist ja quasi die Massenfertigung eines Plattenwagens. Ja, du hast hinten eine extrem lange, ebene Ladefläche und vorne eine schöne, geschlossene Kabine, in dem der Fahrer das transportieren kann. Wunderschön.
Ich habe heute irgendwo diesen Spruch gehört, stell dir vor, wir hätten nicht den Bulli gebaut. Dann würden wir jetzt nicht hier stehen. Ne?
Ja, ein schönes Wortspiel. Also das Besondere an dem Bulli ist auch, dass wir es zusammen gemacht haben. Ja, es hat zwar diese eine Anfangsidee gegeben, aber diese wunderbare Kosmos, diese wunderbare Welt der Bullis, diese Vielzahl der Derivate, die sind die meiste Zeit mit dem Kunden zusammen entstanden und fast immer auch mit Aufbauherstellern, die quasi wie Partner funktionieren, die Autos bei uns in der Grundkonfiguration genommen haben und überlegt haben, was kann man denn noch aus dieser simplen Idee entwickeln. Ja. Da gibt es ja ganz berühmte Exoten wie den Schienenbulli und so weiter. Ne?
Also eigentlich immer einen Bulli für alle Anforderungen, die die Leute brauchten. Jetzt egal, ob es gewerblich war oder auch privat.
Ja, der Bulli ist einfach das Tool. Ja, das unterstützt Menschen, die etwas vorhaben, die ein Ziel verfolgen. Wir sagen People on a Mission. Und wenn es dann eine sehr, sehr spezielle Mission wird, dann kommen unsere Aufbauhersteller oder wir zusammen mit den Kunden und überlegen, wie wir noch spezifischer unterstützen können, wie wir noch spezifisch dieses Tool auslegen können.
Jetzt gibt es ja einige Bulli-Fans, die sagen, ja komm, aber dieser ID.Buzz, das soll der neue Bulli sein, aber der ist elektrisch, das ist kein Bulli. Albert, ist das ein Bulli?
Der ID.Buzz ist natürlich auch ein Bulli. Wir haben eine Bulli-Trilogie jetzt auf der Straße stehen und wir geben einfach je nach Kundengruppen eine Antwort. Mit dem ID.Buzz war man eine ikonische Elektromobilität. Der Elektromobilität gehört die Zukunft, definitiv. Und die Entwicklung wird voranschreiten und wir werden irgendwann mal, sagen wir mal, nicht nur extrem umweltfreundliche Mobilität haben, sondern auch eine, die in der Reichweite deutlich dem überragend ist, was wir heute mit unseren Verbrennern erreichen. Der ID.Buzz ist sozusagen der erste gewesen in einer großen Geschichte. Wir sind auch Marktführer in verschiedenen Ländern mit dem Fahrzeug, die schon auf Elektromobilität umgestellt haben. Aber stell dir einfach mal vor, dass wenn Reichweite kein Thema ist, wenn du einmal den, keine Ahnung, nachts lädst und das Auto fährt dann 1000 Kilometer, 2000 Kilometer.
So lange kann ich gar nicht fahren, weil ich muss zwischendurch essen und pinkeln.
Ja genau, dann wünschst du dir eigentlich zurück an die Tankstops, aber die sind einfach nicht notwendig. Es ist alles dann super entspannt und du hast einfach noch mehr Freiheit, mit einem total simplen Fahrzeugkonzept mehr auf den Menschen einzugehen und seine Bedürfnisse und Träume zu erfüllen.
Also ich kann sagen, wenn du jetzt sagst, ach Mann, ich bin skeptisch, Elektromobilität, ob das was für mich ist, geh mal zum Händler, leih dir so ein Auto fürs Wochenende. Wichtig auch, dass du mal laden kannst oder musst. Und dann wirst du sehen, ob das für dich taugt oder nicht. Aber ich bin einfach mir ziemlich sicher, der eine oder andere wird sehr überrascht sein.
Es kommt genau auf das an, was der jeweilige Mensch vorhat. For people on a mission, für Leute, die etwas vorhaben. Und für mich ist jetzt momentan die perfekte Antwort der neue Plug-in-Hybrid, mit dem ich zu 100% elektrisch unterwegs bin, mit einer sehr, sehr kleinen Batterie, aber die reicht komplett im Alltag. Ich fahre mal mit von Wolfsburg nach Hannover auf der Autobahn 130, voll elektrisch, kein Thema. Und wenn ich auf lange Strecken gehe und den als Kalifornier mein eigen nennen darf, dann kann ich auch die volle Leistung, die volle Reichweite abrufen. Also du hast einfach volle Flexibilität, wie du dich bewegst und wo du dich bewegst. Weil es ist ja auch noch ein Allrad mit einer elektrischen Hinterachse, total faszinierendes Konzept. Das macht richtig Spaß, das Auto.
Du fährst so ein Auto und ich habe dich auch schon gesehen, dass du an allen möglichen und unmöglichen Plätzen mit dem Auto schon gelandet bist. Wie hast du gesagt, für People on a Mission, und da warst du wirklich auch mal wieder auf der Mission, einfach mal zu schauen, wie weit komme ich denn mit zum Auto?
Ja, also wir sind Benchmark in der Aerodynamik in der ganzen Fahrzeugklasse im B-Segment mit dem T7 Multivan und California auch. Der California hat trotz 10 cm mehr Höhe, hat er einen CW-Wert, der noch besser als der Multivan ist. Das haben wir hingekriegt, wir haben das überkompensiert, die Querschnittsfläche. Und das Produkt aus CW mal A ist einfach so hervorragend, dass ich es jetzt schon geschafft habe, zur Markenvorstandssitzung am Montag, wenn es immer ist, von Wolfsburg nach Hannover, habe ich mit dem Diesel, habe ich immer im 3-Komma-Schnitt, bin ich dort angekommen, ohne Probleme. Und jetzt mit dem Plug-in-Hybrid fahre ich da auch voll elektrisch hin und muss mir auch keine Sorgen machen um die Reichweite. Super effizient, das Fahrzeug. Also wirklich ein faszinierendes Konzept.
Also wer noch nicht überzeugt ist, ab zum Händler?
Ab zum Händler, einfach mal ausprobieren, reinsetzen, und es heißt ja so schön, einmal Bulli, immer Bulli.
Wenn du das mal ausprobieren möchtest, ich packe den Link einfach mal in die Shownotes, dann siehst du, wo der nächste Händler ist, mach einen Termin aus, fahr einen Bulli und, wie Albert schon gesagt hat, vielleicht einmal Bulli, immer Bulli. Albert, wir haben jetzt unseren Rundgang hier durch das Zeithaus, durch die Geschichte, durch das Design der vielen Autos geschafft. Beim Bulli gestartet, beim Bulli aufgehört. Ja, was wollen wir mehr?
Ja, echt Volkswagen. Ne? Wir haben die Geschichte geschlossen und Volkswagen ist Teil dieser Geschichte. Hervorragend.
Das ganze 25 Jahre Autostadt, das ganze 75 Jahre Bulli.
Über 35 Jahre California als Originalhersteller. Also wir haben viele Jubiläen zu feiern.
Und die solltest du dir nicht entgehen lassen. Ich sage erstmal, Albert, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die spannenden Geschichten. Und ja, auf die nächsten 75 Jahre, ne?
Auf jeden Fall. Dankeschön. Ich danke dir.
So, das war's. Unser kleiner Rundgang durch das Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg. Also es stehen hier noch so viele Autos rum. Wir könnten, glaube ich, noch 2 oder 3 Folgen produzieren. Wirklich eine Reise wert. Wenn du jetzt sagst, Mensch, war ich noch nie, würde ich mir gerne mal angucken. Klar, in den Shownotes findest du einen Link dazu. Ich packe dir auch noch einen weiteren Link rein zu einem Podcast, der sich um die Autostadt dreht. Dann kannst du die auch mal entdecken. Falls du da warst, vielleicht was Neues. Falls du noch nie da warst, ganz viel Neues. Hör mal rein. Auf jeden Fall, der Link ist auch in den Shownotes. Du findest auch einen Link zur Seite von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Da kannst du dir dann mal anschauen, was Albert alles designt hat. Ich weiß, kommt noch eine ganze Menge mehr, aber da reden wir dann drüber. Und am Anfang habe ich es gesagt, dieautoseiten.de. Da findest du ganz, ganz viele Infos zum Thema Auto, zum Thema Mobilität. Guck ich regelmäßig auch rein, kann ich dir echt nur empfehlen. Auch, wie gesagt, dieser Link ist in den Shownotes. Und das soll's für heute jetzt aber wirklich gewesen sein. War eine etwas längere Folge. Die nächste Folge, die steht schon in den Startlöchern. Damit du die nicht verpasst, kann ich dir nur noch einen Tipp geben. Wenn du uns in dieser App, wo du uns gerade hörst, noch nicht abonniert hast, einmal auf den Button abonnieren drücken und dann kommt die nächste Folge auch automatisch bei dir an. Bis dahin, gute Fahrt, pass gut auf dich auf und adios.
Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.